meinen Liegestuhl heute mitgebracht.
Wer sehnt sich nicht nach Ruhe? Ich glaube, es gibt kaum einen hier, der sich nicht nach Ruhe sehnt. Jetzt hatten wir gerade die Weihnachtstage hinter uns, ne? Was war das ein Stress? Da kommt man ins neue Jahr rein und dann läuft es schon wieder. Jetzt sind wir schon mittendrin. Wer sehnt sich da nicht nach Ruhe? Ich liebe diesen Stuhl, diesen Ruhestuhl. Besonders wenn er in der Sonne steht. Lieb ihn. Gott schenkt dir und mir Ruhe. Darum geht's heute. Wir dürfen zur Ruhe kommen. Ich möchte einen Text lesen aus 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Wir haben den Text jetzt hier vorne. So wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hat, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst für das Gute, was du in unser Leben hineinlegen möchtest. Amen. Gott ruht auch. Gott ruht auch. Ich las von ein paar jungen Leuten, die sich kaputt lachten. Einer von ihnen, der erzählte von seinem alten Nachbarn. Ein schon etwas älterer Herr, der geht morgens mit seinem Anzug und Krawatte aus dem Haus. Er will an einer Hochzeit teilnehmen. Und so stieg er in die Straßenbahn ein und am Bahnhofsplatz, da musste er umsteigen. Und da stand er nun mitten auf dem Platz und es fiel ihm absolut nicht mehr ein, wo er eigentlich hin wollte. Er überlegte und überlegte, aber es fiel ihm einfach nicht ein. Es war weg. Zum Glück wusste er noch, wo er herkam. Und so ging er nun zum nächsten Telefonhäuschen und rief zu Hause an und fragte, wo er denn eigentlich hin wollte. Der Nachbarsjunge hatte das mitbekommen und erzählte das jetzt in der Runde seiner Kumpels und die lachten sich kaputt über so viel Altersverkalkung. Das kann einem Menschen passieren, wenn er alt wird, nicht? Das kann passieren. Und man müsste den jungen Leuten eigentlich sagen, lacht nicht so laut, wer weiß denn, was bei euch mal sein wird. Die Frage, die stellt sich ja hier bei unserem Bibeltext, bei allen von uns, wissen wir eigentlich noch, wo wir herkommen? Wissen wir denn eigentlich noch, wo wir hingehören, wo wir hinwollen? Wissen wir eigentlich noch, was unsere Adresse ist? Seitdem die Menschheit von Gott geschaffen wurde, weiß sie, woher sie kommt, wohin sie will. Und jetzt ist die Erde natürlich ein ganz schön Stück älter geworden. Früher, da errechnete man die Erdenjahre im Mittelalter von 6000 Jahren. Ein bisschen später, im 18. Jahrhundert, sprach man von 75 Millionen Erdjahren. Im 19. Jahrhundert sagten schlaue Rechner, wir haben jetzt 15 Millionen Erdjahren. Und heute die neuen Geophysiker, die rechnen über den Computer mit 4,5 Milliarden Erdjahren. Wenn unsere Erde schon so alt ist, könnte es dann nicht sein, dass wir als Menschheit so verkalkt sind, dass wir gar nicht mehr wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen? Dass wir vielleicht sogar unsere Heimatadresse verloren haben. Unser Text, der möchte uns heute wieder daran erinnern, woher wir eigentlich kommen, wohin wir gehen, was unser Zuhause ist. Und unser Text, der möchte uns eigentlich heute so ein Stück Ruheort aufzeigen, wo wir durchatmen können. Und jetzt sind wir mitten im Ruhetag. Gott schenkt uns einen Ruhetag. Und da heißt es hier, Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Gott vollendet sein Werk. Das heißt doch, Gott hat alles ohne Ausnahme gut gemacht. Er hat alles perfekt gemacht. Es fehlt an nichts. Als unser Sohn vor Jahren gebaut hat, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert, da waren viele Handwerker so an diesem Hausbau beteiligt und die meisten Firmen, die mussten noch mal zurückkommen, mussten irgendwas nacharbeiten, ne? Weil nicht alles perfekt war. Gott muss nicht irgendwas nacharbeiten. Bei ihm stimmt alles. Er hat alles vollendet. Das heißt, hier alles ist sehr gut. Das heißt, perfekt. Wenn Gott jetzt sein Werk hier beendet, dann heißt das nicht für Gott Stillstand oder Erstarrung. Bei Gott beginnt jetzt etwas völlig Neues. Da fängt jetzt der Sabbat an. Der Sabbat Gottes. Gott ruhte jetzt am siebten Tag von allen seinen Werken. Das ist schon erstaunlich. Gott ruht. Gott ruht von allen seinen Werken. Gott gönnt sich Ruhe. Gott hat wirklich hart gearbeitet in den sechs Tagen. Er hat wirklich alles sehr gut gemacht, sehr perfekt gemacht. Frage, ist der Schöpfer jetzt nach diesen sechs Tagen so erschöpft, dass er sich erstmal schlafen legen muss, wie einer, der so aus der Nachtschicht kommt und fix und fertig ist und jetzt erstmal die Beine hochlegt? Ist Gott so fix und fertig? Gönnt sich Gott diese Ruhe? Darf er ruhen? Wer wollte das eigentlich von uns Gott verbieten, ne? Dass Gott nicht ruhen dürfte? Aber keine Angst. Das heißt hier in unserem nächsten Bibelvers, haben wir den? Der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Gott wird nicht müde und matt. Und der Psalmbeter sagt, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Also keine Sorge, Gott ist nicht eingeschlafen, Gott ist nicht so fix und fertig, dass er nicht präsent sein kann. Was aber bedeutet das, wenn hier uns gesagt wird, dass Gott an diesem siebten Tag ruht? Was bedeutet das? Ich muss euch gestehen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Gott diesen Ruhetag gestaltet hat. Vielleicht hat er morgens länger geschlafen, hat gut gefrühstückt. Vielleicht ist er nachmittags hat er so einen Paradiesspaziergang gemacht und auf einer Anhöhe ist er dann hoch und hat geschaut und hat alle. Ich weiß nicht, wie Gott diesen Ruhetag gemacht hat, wie er den gestaltet hat. Aber eins wird uns hier mitgeteilt, nämlich, dass Gottes Ruhe mit Segen und mit Heiligen zu tun hat. Ne? Da steht er. Gottes Segen, Gottes Ruhetag hat mit Segen und mit Heiligen zu tun. Das wird uns von diesem Tag mitgegeben. Das heißt hier, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Hier haben wir die beiden Aktivitäten, die Gott an diesem Tag gemacht hat. Gott segnete den siebten Tag. Wenn man die Bibel liest von vorne, dann kommt man jetzt bei diesem Text und dann hat man schon dreimal von diesem Segen gelesen. Das erste Mal segnet Gott die Tiere, das zweite Mal segnet Gott die Menschen und jetzt segnet Gott als drittes den siebten Tag. Der Ruhetag Gottes ist ein gesegneter Tag. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass dieser Sonntag heute ein gesegneter Tag Gottes ist? Hast du das gewusst? Wir haben heute einen gesegneten Tag. Es ist ein Tag nach sechs Arbeitstagen, den Gott in besonderer Weise einen Namen gibt und diesen Tag in besonderer Weise mit Segen füllt. Ein Segenstag. Das ist allerdings die ganz große Frage, ist er für uns, für dich, für mich wirklich ein Segenstag, dieser siebte Tag? Für viele ist heute der Sonntag eher ein Problemtag geworden. Der Psychotherapeut Viktor Frankl, der spricht nicht zufällig von der Sonntagsneurose als dem Sinnlosigkeitsgefühl, das sich besonders an Sonn- und Feiertagen einstellt und dann nicht in Arbeit erdrängt werden kann. Das heißt, 40% der Deutschen, habe ich gelesen, langweilen sich an diesem Sonntag und gehen sich teilweise auf den Wecker, besonders wenn das Wetter schlecht ist. Der Sonntag ist heute bekanntlich ein Ehekrisen- und Depressionstag. Eine Statistik sagt, dass an diesem Tag die meisten Selbstmorde passieren. Woran liegt das eigentlich, dass dieser Segenstag, den Gott hier uns Menschen gibt, dass dieser Segenstag ein Problemtag ist? Woran liegt das, dass er mehr Strafe ist wie Segen? Woran liegt das, dass dieser siebte Tag für uns kein Segenstag mehr ist? Oder ist es? Die Bibel sagt, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und hier liegt eigentlich die tiefe Bedeutung des Sonntagssegens. Gott ruht an diesem Tag. Nicht, weil er müde ist, sondern weil alles perfekt gemacht ist, weil alles vollendet ist, weil alles sehr gut ist. Und wenn Gott das als sehr gut und perfekt sieht, dann kann Gott jetzt feiern. Gott feiert. Und wenn Gott feiert und segnet, dann will er das nicht für sich alleine tun. Wenn Gott feiert und segnet, dann möchte er, dass dieser heilige Ruhetag auch für uns ein Feiertag und ein Segenstag wird, dann möchte er das mit uns teilen, mit dir und mit mir. Er will mit uns an diesem Tag zusammen sein und feiern. Adam kommt ja eigentlich in diesem Text gar nicht vor, ne? Adam kommt gar nicht vor. Und doch ist er eigentlich mittendrin. Der Adam ist dabei. Gott macht, dass sein Ruhetag auch Adams Ruhetag wird. Gott möchte ihn dabei haben. Gott möchte, dass sein Feiertag auch Adams Feiertag wird. Gott möchte, dass sein Freudentag auch Adams Freudentag wird. Gott möchte, dass sein Segenstag auch unser, auch dein Segenstag wird. So möchte Gott uns segnen. Und dabei muss der Mensch nicht neben Gott still sitzen und schweigen. Mein Vater war Pfarrer und wenn er früher dann aus dem Sonntaggottesdienst kam und das Mittagessen wurde eingenommen und dann brauchte er seine Ruhe. Und wir Kinder mussten dann ganz still sitzen, ne? Und schweigen und nicht laut sein. So ist es bei Gott nicht. Gott will an diesem Tag, wenn er feiert, zu Wort kommen. Und Gott möchte, wenn er feiert und zu Wort kommt, mit uns, mit dir, mit Adam reden. Der Segen dieses besonderen Tages, das ist die Gemeinschaft mit Gott. Darin liegt die Großartigkeit dieses 7. Tages. Gott will mit dir, mit mir zusammen sein. Gott will mit dir und mit mir feiern. Der Segen dieses besonderen Tages, das ist das Zusammensein mit ihm. Adam hat ja noch nicht seine 40-Stunden Arbeitswoche gemacht, ne? Das liegt ja noch gar nicht hinter ihm. Und doch fängt Gott mit ihm an, dass er erstmal ihn segnet und feiern lässt. Wisst ihr, wenn ich das geschaffen hätte, so, ich hätte den Adam am Montag gemacht, da hätte der so richtig gleich loslegen können, ne? Da wäre was rausgekommen. Aber Gott macht das anders. Gott möchte, dass der Mensch zuerst mit Gott feiert und dass sich der Mensch von Gott segnen und beschenken lässt. Gott möchte zuerst die Ruhe mit dem Menschen haben, bevor der Mensch dann in den stressigen Alltag geht. Er ist der Friede. Und diesen Frieden will er mit uns geben in eine, ja, friedlose Welt. Das ist die Bedeutung des Sonntags. Erst die Freude, dann das Leid. Bei Gott heißt es erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So heißt es bei uns. Bei Gott heißt es anders. Erst das Vergnügen, erst die Freude, dann das Arbeiten und der Kampf. In jede neue Arbeitswoche darf der Mensch mit dem Feiern, mit dem Zusammensein, mit dem Segen Gottes in die Woche hineinstarten. Was ist das für ein Geschenk? Gott segnete den siebten Tag und dieser Sonntagssegen, den bekommt der Mensch voll ab und den darf er mitnehmen in die stressige Woche hinein. Was ist denn das Geheimnis dieses geheiligten und gesegneten siebten Tages? Was ist das Geheimnis? Im vierten Buch Mose gebietet Gott den Priestern Folgendes. Da haben wir unseren Bibelvers. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen hat und gemacht hatte. Jetzt brauchen wir den nächsten Bibelvers. So sollt ihr zu den Kindern Israel sagen, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Segen des Sonntags besteht darin, dass Gottes Angesicht auf dir ruht. Dass er dich mit Segen überschütten möchte. Gottes Name wird auf dich gelegt. Gottes leuchtendes Angesicht ruht auf dem Gottesdienstbesucher. Das ist der eigentliche tiefste Segen des Sonntags. Wo immer sich seine Gemeinde versammelt, da ist er ja mitten unter ihnen. Und da ruht Gottes leuchtendes Angesicht auf jedem, der ihm begegnet. So sollt ihr den Israeliten sagen, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Es gibt himmlische Segenskräfte. Der Sonntagssegen fließt in die Woche hinein. Das hebräische Wort von Segen heißt heilvolle Kraft geben. Von diesem Sonntag geht eine heilvolle Kraft aus. Weil Jesus weiß, dass du an jedem Tag mit einem Haufen ungeistlicher Nachrichten bombardiert wirst. Weil er die Eiskälte kennt, in die du morgen wieder hineinsteigst am Montag. Und er kennt deinen harten Alltag. Deine berufliche Situation. Er weiß, was dir täglich abverlangt wird. Er weiß um deine Familie, um deine Kinder, um deinen Stress, den du hast. Er weiß um die Spannungen, um die Anforderungen, die ständig an dir zehren. Er weiß um das, was eigentlich so ständig an dir herantritt, an Spannungen. Und darum geht von diesem Sonntag heilsame Kraft aus, dass du mit dieser Kraft in die neue Woche hineinstarten kannst. Meine Frau und ich, wir haben jeden Morgen so unsere allmorgendliche Runde, die wir drehen. Als Rentner kann man das ja machen. Und dann müssen wir so erst so ein bisschen hoch in die Ostalp rein. Ne? Und das raubt uns den Atem und die Puste. Und dann haben wir so auf unserer Strecke so einen bestimmten Punkt, da müssen wir anhalten. Da muss erstmal so die Herzfrequenz wieder runter und der Puls muss wieder runter und da muss man erstmal durchatmen. Und dieser Stopp, den brauchen wir, weil wir sonst umfallen. Und das ist die tiefste Bedeutung des Sonntags. Heraus aus der Woche und jetzt aufatmen, durchatmen, jetzt runterkommen. In Gottes Gegenwart aufatmen können, das ist die Bedeutung des Sonntags, des Sonntagssegens. Gott segnet diesen Tag. Und dann steht hier, und Gott heiligt diesen siebten Tag. Schaut man sich diese Schöpfungsgeschichte an, dann bekommt man den Eindruck, dass Gott den Menschen in allen Richtungen schützen möchte. Da setzt Gott einen Damm gegen das Wasser, damit der Mensch auf trockenem Land leben kann, ne? Und dann bereitet Gott über den Menschen einen Himmel, dass er unter diesem offenen Himmel gut leben kann. Und dann schafft Gott das grüne Kraut, damit der Mensch sich gesund ernähren kann. Und dann gibt er Adam den Ruhetag. Und er möchte Adam davor schützen, dass der Adam früh an Herzinfarkt umfällt. Gott heiligt diesen Ruhetag. Das heißt, wir könnten auch sagen, Gott stellt die Klingel ab und das Telefon ab, damit Adam in aller Ruhe Zeit mit Gott verbringen kann. Adam soll an diesem Tag nicht von der Arbeitsflut überrollt werden. Er soll aufatmen. Gott will, dass Adam ungestört Zeit mit Gott verbringen kann und dass Adam zur Ruhe kommt, in Gott zur Ruhe kommt. Wisst ihr, wenn ich zu Hause ein wichtiges Gespräch habe, dann macht meine Frau das so, die weiß da schon Bescheid, seit über 40 Jahren weiß die Bescheid, dann schließt die Tür, macht die zu und übernimmt die Klingel und das Telefon und übernimmt die Engel, damit ich in aller Ruhe dieses Gespräch führen kann. Genauso macht es Gott auch. Gott nimmt den Adam zu sich hinein, stellt die Klingel ab, das Radio ab, den Fernseher ab, damit der Adam in Gott zur Ruhe kommt. Das heißt heiligen. Heiligen heißt absondern, von den gewöhnlichen Dingen unterscheiden, herausheben. Den Sonntag heiligen, das bedeutet, ihn von den übrigen 6 Tagen zu unterscheiden. Er ist ein anderer Tag, ein besonderer Tag, eben ein geheiligter Tag. Gott hat sich diesen Tag in besonderer Weise beschlagnahmt. Er hat diesen Tag zu seinem besonderen Eigentum erklärt. Indem Gott diesen Tag heiligt, schafft er für uns Menschen den Freiraum, Zeit für Gott zu haben. Dann nimmt er alles Störende hinweg, damit er Zeit mit uns und wir Zeit mit ihm verbringen können, ungestört. Und darum kann Jesus sagen, der Sabbat, der Sonntag, ist nicht um des Menschen willen gemacht. Und nicht der Mensch sondern der Mensch um des Sabbat willen. Umgekehrt, ne? Umgekehrt. Also, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Gott schenkt uns diesen Sonntag. Gott will mit uns zusammen sein, Ruhe finden. Ruhe finden mitten in einer ruhelosen, hektischen Zeit. Heraustreten aus dem Hamsterrad, das gönnt uns Gott. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht. Das ist Gottes königliches Angebot an dich, an mich. Und nun ist die Frage, wissen wir eigentlich noch, wo wir hingehören? Wissen wir eigentlich noch unsere Heimatadresse? Wissen wir eigentlich noch unseren Wohnort? Wissen wir eigentlich noch um den heiligen Ort, wo Gottes leuchtendes Angesicht auf uns ruht und wir mit Segen beschenkt werden? Kennen wir den Ort noch? Jesus kannte ihn. Schon als Teenie, als 12-jähriger Junge, konnte er seinen Eltern sagen, ich muss doch im Haus meines Vaters sein. Davon lebe ich doch. Das ist doch eigentlich der Inhalt. Und später heißt es von Jesus, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Er wollte mit seinem Vater zusammen sein, ungestört. Er wollte mit seinem Vater feiern und auf ihn hören. Er wusste, woher er kam und wohin er ging. Er kannte sein Zuhause. Wissen wir noch, weißt du noch, wo du eigentlich hingehörst? Wo dieser heilige Ort ist, wo Gott dir in besonderer Weise begegnen möchte? Kennst du deine Heimatadresse noch? Klar, Ruhe, das möchten wir alle. Frieden, das möchten wir alle. Freiheit, das möchten wir alle so gern. Aber wir möchten das für uns. Wir möchten das für uns selbst, ohne Gott. Ich suche nämlich meine Ruhe. Nicht seine Ruhe. Freude möchte ich, aber nicht seine Freude, sondern meine Freude. Und so reißen wir oft diesen Gottestag, diesen Herrentag an uns und machen ihn zum Menschentag. Wir machen ihn zum Arbeitstag, zum Fußballtag, wir machen ihn zum Wandertag, zum Vatertag, zum Badetag, zum Kirmestag und irgendwann machen wir ihn auch zum Einkaufstag. Und Gott hört und man staune, Gott lässt sich das gefallen. Gott lässt sich das bieten, wenn der Adam im T-Shirt und Jeans am 7. Tag sein Rasenmäher nimmt und den Rasen mäht und anschließend das Auto poliert. Gott lässt sich das bieten, wenn Adam hingeht und sich die Äpfel vom Baum pflückt. Gott lässt sich das bieten. Aber wir müssen uns umgekehrt auch fragen, überrascht es uns eigentlich dann noch, dass die Psychologen immer mehr immer mehr Leute vor der Tür stehen haben? Dass die Nervenärzte immer größeren Zulauf haben? Überrascht uns das, dass die Menschen immer erholungsbedürftiger werden? Dass viele Menschen ausgepowert und kaputt sind? Überrascht das? So lässt Gott diesen Sonntag erfolgreich von uns Menschen sich entheiligen, während er auf uns wartet, während er uns diese Ruhe gönnt und mit uns diese Ruhe teilen möchte. Unsere alten Väter und Mütter, die haben noch von dieser Schöpfungsordnung etwas gewusst, ne? An diesem siebten Tag trugen die Väter und Mütter vor uns ihre besten Feierkleider. Da ließen sie die Arbeit ruhen. Vielleicht weiß es der eine oder andere auch, zum ABC der Schreinerlehre gehörte es, dass die Säge am Wochenende entspannt wurde. Habe ich noch vom Großvater erlebt, wie der das Sägeblatt rausgeholt hat aus der Säge. Der Schlosser, der holte am Wochenende den Antriebsriemen runter von der Maschine, damit der Riemen entspannt wurde. Der Geiger entspannte seinen Geigenbogen, bevor er die Geige in den Kasten legte. Und die Pflanzenwelt, die hat auch ihren Winterschlaf. Und sogar das Huhn auf dem Bauernhof, das hat seine Zeit, wo es keine Eier legt. Alles braucht seine Ruhe. Alles braucht seine Ruhe. Und wir Helden der Arbeit, wir kennen kaum noch Ruhe. Und wir kennen kaum noch eine Sonntagsruhe. Und hier, ich glaube, hier entscheidet sich im tiefsten, dieser siebte Tag, ist er mir ein Segenstag oder ist er mir ein Nerventag? Der Schweizer Theologe Walter Lüthi, der hat mal gesagt, wir, die wir arbeiten, können nicht mehr ruhen. Und dann sagt er, und weil wir nicht mehr ruhen können, werden wir auch eines Tages nicht mehr arbeiten können. Da ist was dran. Sabbat heißt Ruhe, aufhören. Du musst nicht an diesem Tag arbeiten. Du darfst in Gott zur Ruhe kommen. Gott will für dich in besonderer Weise sorgen. Es gibt einen sorgenfreien Tag, den Gott dir schenkt. Du darfst aufatmen, du darfst in Gottes Gegenwart zur Ruhe kommen. Stell dir vor, du würdest von klein auf, von deinem ersten Lebensjahr an, würdest du diesen siebten Tag zum Ruhetag deines Lebens machen. Kannst du dir das vorstellen? Vom ersten Tag an. Dann wäre die Rechnung folgendermaßen. Jetzt brauchen wir mal das Bild. Dann wäre die Rechnung folgendermaßen. Ah, das war der Bibelvers, jetzt brauchen wir das. Im ersten Jahr hättest du schon 52 Ruhetage, stimmt's? Mit 7 Jahren hättest du ein Jahr Ruhe. Mit 50 Jahren hättest du 7 Jahre Ruhe. Und wenn du 70 Jahre alt wirst, schenkt Gott dir 10 Jahre Ruhe. Was ist das für ein Segen? Wisst ihr, 10 Jahre Ruhe, das macht sich doch bemerkbar in einem Leben, oder? 10 Jahre Ruhe, das zahlt sich doch irgendwo aus. 10 geschenkte freie Sonntagsjahre, die prägen doch einen Menschen, oder? Die hinterlassen doch Spuren in einem Leben. Das ist nicht gleichgültig, wie du diesen Tag erlebst, wie du diesen Tag verlebst. 10 Jahre im Urlaub sein und 10 Jahre im Straflager sein, das ist doch ein Unterschied, oder? 10 Jahre lang Sonntag im Haus des Vaters zu sein, zu den Füßen Jesu zu sitzen, zuzuhören wie eine Maria, das prägt doch ein Leben. 10 Jahre den Sonntagssegen Gottes genießen, das leuchtende Angesicht auf einem sein, der Name Gottes über einen genannt werden. Das hat doch Auswirkungen auf ein Leben. 10 Jahre lang, ihr jüngeren Leute, ihr müsst alle was für die Rente tun, ne? Vergesst das nicht. Hier ist das Beste, die beste Anlage für die Rente. 10 Jahre schenkt Gott dir. 10 Jahre, wenn du diesen Tag in besonderer Weise dir nimmst und mit Gott verbringst. Paulus sagt, der Sabbat ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist er in Christus. Das heißt, dieser Sonntag, den wir heute hier feiern, das ist ja nur eine Art Vorprogramm. Das ist nur eine Art Vorprogramm. Der eigentliche ewige Sonntag steht uns ja noch bevor, diese ewige Ruhe Gottes. Aber jetzt in dieser hektischen Zeit, in diesem hektischen Leben, gönnt dir Gott schon so eine Art Vorprogramm. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. In Gottes neuer Welt wird es einen ewigen Sonntag geben. Und darum feiert die Gemeinde heute und hier schon diesen Gottesdienst. Es gibt im Alten Testament für den 7. Tag eine ganz große Segenszusage. Die haben wir jetzt hier. Eine ganz große Segenszusage. Da heißt es, haben wir den Bibelvers? Ja, der Sabbat ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Jetzt brauchen wir den nächsten Bibelvers. Nein, da ist noch ein Vers vorher. Ja, achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt, auch bei eBay nicht. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir, dem Herrn, gehört. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch reich beschenken und zu Herrschern des ganzen Landes machen, das ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Mein Wort gilt, wenn du diesen Tag als Geschenk Gottes annimmst und ihn mit Gott teilst, dann wird es ein Segen sein für dein ganzes Leben. Lass es doch mal uns ausprobieren, ob Gott zu seinem Wort steht. Er sagt dir, mein Wort gilt. Natürlich, wir alle haben unterschiedliche Lebensphasen, ist klar. Ein junger Mensch, ein Single, kann diesen Sonntag anders gestalten wie einer, der Familie hat und 5 kleine Kinder oder so. Oder wie ein Rentner, der allein ist. Jeder kann in seiner Lebensphase diesen Sonntag mit Gott anders gestalten. Die Älteren unter uns, die kennen das vielleicht noch von früher. Wer am Sonntag geboren ist, was war der? Ein Sonntagskind. Du sollst ein Sonntagskind sein. Wenn du rausgehst, dann darfst du das Sonntagskind sein. Wissen wir noch, woher wir kommen? Wissen wir noch, wohin wir gehören? Kennen wir unsere Heimatadresse noch? Den Ort, wo Gottes Gegenwart uns unglaublich beschenken möchte? Ein junger Mann hatte eine schwere Lebenskrise. Er wusste nicht mehr ein noch aus und überall suchte er Rat, doch niemand konnte ihm helfen. Und so wandte sich dieser junge Mann an den alten Pastor, den er gut kannte. Im Büro des Pastors ging er hin und her, weil er zu nervös war, um sich zu setzen. Mit ärgerlicher Stimme erzählte er, was ihm alles an schlimmen Dingen widerfahren war. Und zu guter Letzt ballte er sogar seine Fäuste und rief laut: Ich habe es Gott so oft gebeten, mir zu helfen, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum er das nicht tut. Können Sie mir darauf eine Antwort geben? Der alte Pastor saß auf der anderen Seite des Raumes in einem Sessel und sagte irgendetwas. Es war mehr ein Murmeln und der junge Mann konnte es gar nicht verstehen. Und da ging dieser junge Mann einige Schritte auf den Pastor zu und fragte: Was haben Sie eben gesagt? Hab Sie nicht verstanden? Und der Pastor wiederholte das noch einmal und es war wieder mehr ein Murmeln. Aber auch diesmal hat er das nicht verstanden. Und so kam dieser junge Mann ganz nah an den Pastor heran, beugte sich über ihn. Tut mir leid, sagte er, ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Was sagten Sie? Und jetzt, wo sich ihre Köpfe fast berührten, da wiederholte der Pastor noch einmal, was er gesagt hatte. Manchmal flüstert Gott. Und wir müssen näher an ihn herankommen, um ihn zu verstehen. Diesmal hatte ihn der junge Mann nicht nur gehört, sondern auch verstanden. Gott redet mit leiser Stimme. Bestimmt hat er dafür auch seine Gründe. Gottes Flüstern bedeutet, dass wir von all diesem Lärm uns wegmachen, aufhören und näher an ihn heranrücken, bis wir direkt vor seinem Angesicht stehen. Und dann werden wir ihn nicht nur hören, sondern wir werden ihn auch verstehen. Gott ruht und Gott lädt dich ein in seine Ruhe. Ihr habt diesen Vers wohl gewählt für das neue Jahr. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Dieser Segensgruß will dir Gott Sonntag für Sonntag mitgeben in dein stressiges Leben hinein. Du bist eingeladen in die Ruhe Gottes. Amen.